2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Aus über 100 Metern in die Tiefe springen, von nichts als einem Gummiseil gehalten. Das ist Bungee-Springen und das ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Mir dreht sich bei dem Gedanken schon ein bisschen der Magen um, aber ich bin, was sowas angeht, auch echt ein Weichei. Denn eigentlich soll Bungee-Jumpen unter anderem helfen, Ängste zu überwinden und an seine Grenzen zu gehen. Außerdem gibt es dem einen oder anderen einen ganz, ganz großen Kick. Was in den Menschen vorgeht, die ihr Leben einem Gummiseil anvertrauen, das besprechen wir jetzt mit der Autorin Antje Köppern. Sie hat das Buch Adventure Sports Bungee-Springen geschrieben. Schönen guten Morgen, Frau Köppern.
Ja, schönen guten Morgen.
Frau Köppern, ist Ihr Name da Programm gewesen, um das erste Mal auszuprobieren, oder?
Ja, ich habe das erste Mal ausprobiert, als es gerade aufkam. Das war so Anfang der, 1992, um den Dreh muss das gewesen sein. Und ich habe es dann immer wieder mal gerne bei Gelegenheit gemacht.
War das ursprünglich so eine Art Todessehnsucht oder wollten Sie an Ihre eigene Grenze gehen?
Also Todessehnsucht war das nun auf gar keinen Fall, eher das Gegenteil. Es war so eine Art Lebensfreude. Also, dass man Sachen, die sich neu bieten, dass man die ausprobieren möchte, offen ist für neue Erfahrungen. Und also es war eher so eine Lebenslust.
So richtig viel braucht man fürs Bungee-Jumpen ja eigentlich nicht. Also einen intakten Fuß, der fest am Körper hängt und dann ein Gummiseil, oder? Und das war's auch schon.
Ja, man sollte schon gesund sein, also fit. Ich meine so herz-kreislauf-mäßig und ja auch so mit den Knochen und so. Man sollte nicht Bungee-Springen, wenn man jetzt, ich sag mal, eine größere Verletzung hat oder eine schwerere chronische Erkrankung, dann würde ich sagen, ist es ein bisschen riskant.
Und man braucht auch noch ein bisschen Mut, um sich erstmal über die Klippe vom Turm herunter oder wo auch immer man da springt, überhaupt zu trauen. Jetzt sieht's für den Laien, der daneben steht, immer so aus, als wären die quasi 2 Zentimeter über dem Boden zurückgezogen. Also als würde das da ja gerade bis ganz knapp an den Boden reichen. Wie wird denn sowas berechnet? Ich meine, jeder Mensch ist ja unterschiedlich schwer.
Ja, die stellen einen vorher schon auf die Waage. Es gibt verschiedene Seile, die haben halt von der Elastizität, gucken die dann, welches Seil für welche Person genommen wird und müssen das so austarieren, dass das hinkommt. Das Problem dabei ist, dass diese Seile, Sie kennen das vom normalen Gummiband, das leiert nach einer Zeit aus. Mhm. Und diese Seile sollten also regelmäßig erneuert werden. Die sind natürlich ziemlich teuer in der Herstellung und Anschaffung. Und da muss man halt darauf vertrauen, dass der Anbieter, der das anbietet, auch, ich sag mal so, gewissenhaft damit umgeht, dass er die Seile ordnungsgemäß wartet, beziehungsweise nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Anzahl von Sprüngen dann ersetzt.
Gut, das heißt also, wenn ich irgendwo hinkomme, sage ich mal, im Urlaub und mache jetzt aus einer Urlaubslaune raus, treffe ich die Entscheidung, jetzt springe ich mal da von der Klippe runter mit diesem Bungee-Seil und ich habe das Gefühl, das Seil ist ein bisschen älter und gewogen werde ich auch nicht, dann lieber Finger weg, oder?
Das würde ich auch so sehen, ja.
So, jetzt passieren ja trotzdem, obwohl man gewogen wird und obwohl eigentlich nur neue Seile versendet werden, immer wieder auch Unfälle. Was kann denn da eigentlich bei passieren? Weil theoretisch dürfte ja nichts passieren.
Ja, also es darf natürlich nicht passieren, ich sag mal, dass derjenige, der da am Seil hängt, unten aufklatscht. Also das ist, dann ist das Seil nicht richtig eingestellt gewesen. Was passieren kann, sind natürlich Hautabschürfungen, weil in dem Moment, wo Sie das erste Mal unten mit dem Seil ankommen, werden Sie ja wieder hochgerissen, sind im freien Fall. Und je nachdem, wie Sie sich körperlich bewegen, wie der Wind gerade steht, kann man mal mit dem Seil in Berührung kommen, mit Armen, Beinen und sich so ein paar leichte Kratzer zuziehen.
Okay, gut, das ist also...
Aber wenn Sie beim Joggen hinfahren, mit dem Fahrrad fahren oder andere Sportarten machen, wenn Sie in der Halle Ball spielen, da kann Ihnen unter Umständen mehr passieren.
So, Frau Köppern, jetzt für mich als Laien und noch nie Bungee gesprungenen Menschen, versuchen Sie mal dieses Gefühl zu beschreiben während eines solchen Sprunges. Also vom Moment des Absprungs bis zum, jetzt pendel ich gerade ein bisschen aus. Was geht da in einem vor?
Also es ist sicherlich ein Spiel mit der Angst. Der Wunsch, die Angst zu besiegen, steht dahinter. Und wenn Sie da hochfahren, sind Sie voll unter Stress. Also Sie stehen voll unter Angst, weil es ist einfach unnatürlich, sich auf so einer Höhe zu stürzen. Es sei denn, also ohne Seil, man möchte Schluss machen. Mhm. Freiwillig macht man das normal nicht. Man geht aber freiwillig auch in ein Karussell oder fährt schnell Auto oder so. Man vertraut ja auf die Sicherheit dieses Seiles und sieht das dann als Spiel. Nur in dem Moment, wo man da oben ist, ist es kein Spiel. Man muss sich wirklich diesem Seil und dem Personal, also fremden Menschen, anvertrauen. Und man muss einfach darauf vertrauen, dass das alles gut abgeht. Man hat hinterher, nachdem man gesprungen ist, das Gefühl, seine Angst besiegt zu haben. Man hat so ein Erfolgserlebnis, also dass man was geschafft hat. Und das ist so ein Glücksgefühl, so eine Art High-Gefühl.
Mhm. Und jetzt mal unter uns, mittendrin, also während des Sprungs, was denkt man da? Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, warum habe ich nur? Oder denkt man, hups, schon vorbei?
Also da genießt man das. Da fängt man vor Freude an zu schreien. Das ist so ähnlich, wie wenn sie in so einem Karussell sitzen. Ich meine, wenn sie da mal auf den Jahrmarkt gehen, die werden auch immer mehr...
Ja, da wird mir ja übel.
Da schreien die Leute auch drin.
Ja, okay. Das heißt also eigentlich durch und durch eine total positive Erfahrung, wenn man erstmal den inneren Schweinehund in dem Fall übersprungen hat.
Ja, so kann man sagen.
Ja, und für den, die noch mehr Kick brauchen, gibt's ja auch noch die Wireless-Version, also quasi Bungee-Jumping unplugged. Nicht zu empfehlen übrigens. Über den Sprung mit Gummiseil am Fuß sprachen wir mit der Autorin Antje Köppern. Sie hat das Buch Adventure Sports Bungee Springen geschrieben. Vielen Dank, Frau Köppern, und viel Spaß beim nächsten Sprung.
Jo, danke schön. Ebenso.
Tschüss.
2-1.
Wenn Sie Ratten oder Mäuse oder Hamster als Haustier zu Hause haben und die lieben kleinen Nager gerne mal frei rumlaufen lassen, dann finden Sie hin und wieder angenagte Stromkabel. Das liegt an der Gummiummantelung dieser Kabel. Das ist natürlich super ärgerlich, manchmal auch gefährlich für die Nager, aber das ist noch gar nichts. Das ist absolut harmlos, denn die lieben kleinen Nager können mit ihrem Verlangen nach Gummi ganze Flugzeuge lahmlegen. Darüber sprechen wir jetzt mit Rainer Xell. Morgen, Herr Xell.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Xell. Warum lieben Nagetiere denn eigentlich so sehr Gummi?
Ja, Gummi und Kunststoff und alles in dieser Richtung hat eine Konsistenz, dass die Nagezähne ein wenig abgenagt oder abgeschliffen werden. Und bei Nagetieren ist es halt so, dass die Nagezähne permanent nachwachsen. Und wenn die zu lang werden, dann können die nichts mehr fressen und dann gehen die kaputt. Das heißt, die müssen also nagen. Das hat nichts damit zu tun, dass denen das schmeckt.
Ah, okay, das heißt, die schlucken es wahrscheinlich nicht mal runter und fressen das gar nicht, sondern sie feilen ihre Zähne.
Richtig.
Okay, und welche Teile sind jetzt bei den Nagern im Flugzeug besonders beliebt? Die Reifen?
Nee. Nein, wenn so ein Nagetier mal in ein Flugzeug gerät, dann sind dort natürlich auch jede Menge Kabel in dem Flugzeug drin. Das ist ja, also da sind ja Kilometer Kabel verlegt. Und wenn da mal ein Nagelschaden entsteht, zum Beispiel durch einen Kurzschluss oder dergleichen, das wäre natürlich fatal.
Wissen die denn, dass da solche Kabel verlegt sind? Oder gibt's irgendwas, was die erstmal in die Maschinen lockt und dann gucken sie sich um und sagen, ach, guck mal, Kabel?
Nein, weder das eine noch das andere. Wenn, dann geraten die zufällig da rein, durch eine Lieferung, durch Einschleppung, durch Gepäck, was weiß ich was.
Und Ratten im Gepäck?
Naja, sie sprachen jetzt nicht nur von Ratten, sondern auch von Mäusen und Hamstern. Mhm. Also das ist ja schon mal möglich. Eine Maus mitzuschleppen kann sehr schnell passieren. Das ist eine der häufigsten Verteilungswege, dass Mäuse eingeschleppt werden. So, und wenn die dann da drin sind und man das feststellt, und das stellt man eigentlich relativ schnell fest, weil man sieht, da sind Kotspuren, Urinspuren und dergleichen, weil die permanent Kot und Urin verlieren, dann muss man ganz schnell reagieren, weil das ist schon eine ziemlich gefährliche Angelegenheit.
Was macht man denn da? Man kann ja jetzt nicht alle Innenverkleidung abreißen, um zu gucken, ob die Kabel noch alle heile sind.
Nee, das kann man tatsächlich nicht. Sobald man eine solche Gefahr sieht und sobald diese Möglichkeit gegeben ist, wird man mit entsprechenden Möglichkeiten und Mitteln aus dem Bereich der Schädlingsbekämpfung dort vorgehen. Das geht hin bis zu Begasung mit CO2 oder dergleichen.
Also Mausefallen reichen nicht aus im Flugzeug?
Nicht wirklich.
Mhm. Ist denn bekannt, dass es einmal schon mal eine richtige Flugzeugkatastrophe gegeben hat durch einen Nager?
Nein, mir ist das nicht bekannt. Ich weiß nur, dass es also durchaus Flugverschiebungen gegeben hat oder dass Maschinen getauscht wurden, wenn man das festgestellt hatte. Dass etwas dadurch passiert ist, weiß ich nicht.
So, gibt es dann irgendeine Möglichkeit, Flugzeuge in Zukunft, sagen wir mal, Nager sicher zu machen? Also ich meine, das Gepäck wird ja eh eigentlich schon geröntgt, da müsste man ja Lebewesen zumindest erkennen. Also gibt es da was?
Naja, es ist ja nicht nur Gepäck, was in ein Flugzeug verladen wird. Es werden ja auch Catering-Dinge verladen. Es wird ja auch von außen sehr viel in ein Flugzeug reingeladen. Und freilich wird man auf alles, wird man alles kontrollieren und alles tun, damit es nicht passiert. Aber grundsätzlich das auszuschließen für ein für alle Mal, das ist fast unmöglich.
Ich habe gehört, das Innenministerium fordert Nagtscanner an allen Flughäfen. Oh. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Sie haben ja gerade, Herr Xell, sagen wir mal so, gesagt haben, naja, da gibt es dann verschiedene Maßnahmen aus dem Bereich der Schädlingsbekämpfung bis hin zu CO2. Das heißt, ich habe den Eindruck, Sie sprechen nicht so gerne gegen das, was man den Tierchen dann antut. Das können wir hier aber an der Stelle ruhig mal machen. Was kann man alles gegen die Nager tun, bevor dann vielleicht doch mal so eine Passagiermaschine abstürzt?
Also man kann sicherlich im Vorfeld sehr viel kontrollieren und das ist eigentlich genau das, was wir machen. Das hat gar nichts damit zu tun, was man den Nagetierchen antut. Es geht erstmal darum, es überhaupt zu vermeiden, dass so etwas passiert. Unsere Arbeit ist eigentlich in der Schädlingsbekämpfung nicht die, dass wir alles Mögliche umbringen, was nicht bei 5 auf dem Baum ist, sondern es geht darum, dass wir im Vorfeld vermeiden, dass so etwas passiert. Und das ist eigentlich unser Hauptjob, solche Strategien zu entwickeln.
Über Nagetiere, die in Flugzeugen am Gummi und an Kabeln nagen, sprachen wir mit Rainer Xell vom Deutschen Schädlingsbekämpfungsverband. Danke.
Okay, tschüss.
2-1.
Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Ihnen zu Beginn dieses Jahres ja der Begriff elektronischer oder digitaler Radiergummi untergekommen. Eigentlich geht es dabei um eine ganz einfache Idee. Im echten Leben kann man Dinge vernichten, Geschriebenes ausradieren, Briefe zerreißen oder verbrennen, Fotos schreddern. Aber im Internet geht das nicht. Was da drin ist, bleibt. Und zwar für immer, nach allem, was wir wissen. Aber muss das so sein? Vielleicht nicht. Vielleicht kann man ja einen digitalen Radiergummi erfinden, meinte unter anderem zu Beginn des Jahres unsere Bundesregierung. Und über Sinn und Unsinn so eines Radiergummis sprechen wir jetzt mit Georg Schnurer vom CT-Magazin. Guten Morgen, Herr Schnurer.
Hallo, Herr Schnurer.
Guten
Morgen. Herr Schnurer, haben Sie denn selbst auch schon mal Dinge im Internet getrieben, die Sie im Nachhinein gerne löschen würden?
Naja, ehrlich gesagt, ich halte mich da extrem zurück. Insofern bin ich da wahrscheinlich einer der wenigen, die im Internet kaum irgendwas hinterlassen haben, was übermäßig peinlich ist. Insofern muss ich da jetzt wenig digital wegradieren oder sonst wie auslöschen.
Gut, aber wenn man, sagen wir mal, so einen 2-3 Jahre alten Artikel von sich liest und denkt, ach, der ist aber nicht so schön geschrieben.
Ja, Peinlichkeiten, die kann man natürlich nicht auslöschen.
Ja, dann wäre doch die Idee eines elektronischen Ratzefummels eigentlich sehr, sehr charmant, oder?
Also grundsätzlich ist so eine Idee natürlich schön, wie im richtigen Leben auch einfach im Internet seine Spuren nach einer bestimmten Zeit auch einfach vergilben zu lassen. Es ist nur einfach so, dass das im Internet schlicht und ergreifend unmöglich ist.
Okay, und was hat sich jetzt unsere schöne Bundesregierung gedacht, wie man sowas vielleicht doch machen könnte? Wissen die mehr als Sie?
Da glaubte jemand wahrscheinlich mehr zu wissen. Tendenziell ist sowas natürlich möglich. Man stelle sich vor, ich hätte ein Datenformat, das nur mit einer ganz bestimmten Software lesbar ist. Und diese Software, die guckt halt vorm Lesen nach, steht da irgendwo ein Verfallsdatum drin in dieser Datei. Dann könnte man tatsächlich diese Datei, wenn sie verfallen ist, einfach nicht mehr angucken, weil die Software ja sagt, guckst du, falsches Datum, geht nicht mehr. Problem ist nur, es gibt nicht nur eine Software, um Dateiformate anzugucken. Und in dem Moment, in dem sich irgendjemand diese Dinge angucken kann, kann ich sie natürlich auch ohne weiteres in jedes andere Format überführen, das diesen Zeitstempel nicht mehr hat.
Gut, und selbst wenn es so ist, wenn ich was ins Internet stelle, gerade angetrunken und der Meinung bin, boah, ist es lustig, ich soll alle sehen, dann würde ich ja kein Verfallsdatum eingeben, weil da bin ich gerade hackestrack oder finde es gerade super. Das heißt also, im Nachhinein ist mir damit auch nicht geholfen, oder?
Ja, das war ja die Idee, dass man so etwas auch im Nachhinein machen kann. Es gibt diese Art Software eigentlich auch schon relativ lange. Insofern wundert es mich sowieso, dass da großartig irgendjemand beauftragt wurde, so etwas zu entwickeln. Wenn ich mir das ganz normale Adobe Acrobat-Format angucke, das PDF, dann kann ich mit dem entsprechenden Reader dort auch tatsächlich Verfallsdaten einführen. Ich kann auch einführen, welche Gruppe von Leuten das lesen darf. Das Ganze funktioniert aber nur in dem Moment, in dem eben dieses Dateiformat nur mit dieser Software gelesen werden kann. Und das ist halt immer nur eine ganz bestimmte Zeit lang so. Also muss die Software sich regelmäßig erneuern, muss regelmäßig Updates holen, muss regelmäßig nach Hause telefonieren. Und das Ganze kann man natürlich nicht unbegrenzt kontrollieren.
Wie könnte man denn trotzdem, sagen wir mal, in diese Richtung gehen, Herr Schnurer? Wäre es tatsächlich durch die, sagen wir mal, globale Einführung von Formaten mit Verfallsdatum und Sicherheitssperren oder dann doch eher durch neue, vielleicht internationale Gesetzgebung? Denn möglicherweise, wenn Leute was auf den Kopf kriegen, wenn sie was Verbotenes machen, reicht es ja schon.
Ja, man könnte das natürlich verbieten, aber das Problem ist halt beim Internet, es ist international. Und man sieht das ja im Moment in der Finanzwelt, da versucht man seit Jahren was zu regulieren, international. Und es klappt seit Jahren nicht, weil halt bestimmte Leute Interesse haben, es nicht zu regulieren. Genauso ist das mit den Dateiformaten auch. Es ist beispielsweise ja schon ganz lange verboten, irgendwelche Filme ins Internet zu stellen. Trotzdem findet man die dort noch fleißig, weil es irgendwo immer noch eine kleine Lücke gibt, wo man diese Daten halt hinstellen kann, ohne dass einem gleich was passiert. Und insofern ist das mit dem digitalen Radiergummi, mit den Dateien, die vergessen oder die vergilben, dann irgendwann auch genau das Gleiche. Es wird immer irgendwo eine Lücke geben, wo man halt diese Daten dann weiterhin findet, beziehungsweise wo man sie weiterhin auslesen kann, obwohl man es eigentlich nicht sollte oder darf.
Herr Schnurer, geben Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern abschließend noch mal einen kleinen Tipp, wie Sie sich vielleicht im Internet verhalten sollten, damit Sie nachher nicht auf einen digitalen Ratzefummel angewiesen sind.
Das Einfachste ist natürlich, nur das im Internet zu tun, zu sagen, zu machen, was man im realen Leben auch tut und sich klar zu sein, dass man eben anders als im realen Leben im Internet immer wieder darauf zugreifen kann. Also bitte nicht gleich alle Fotos reinstellen, die besonders lustig sind, wo man betrunken irgendwo rumliegt oder wo Freunde betrunken irgendwo rumliegen oder sonst irgendwas Peinliches tun. Das kann man im Zweifelsfalle eher in kleinen Benutzergruppen machen, wo man von vornherein sich mit allen geeinigt hat, dass diese Daten nicht weiter verbreitet werden.
Jetzt wissen wir also, wo Georg Schnurer die Fotos seiner betrunkenen Freunde aufbewahrt. Über Sinn und Unsinn des digitalen Radiergummis sprachen wir mit dem stellvertretenden Chefredakteur des Computermagazins CT, Georg Schnurer. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Schnurer. Tschüss.
Und tschüss.
2-1.
Und The Times sagt 10.18 Uhr auf Radio 1.
I love your accent.
Thank you.
Es für die meisten Sportarten langsam in Richtung Winterpause geht, beginnt für die nordische Traditionssportart das Boseln gerade die Saison. Boseln, das sind mehr oder weniger junge Männer, die mit mehr oder weniger Alkohol im Blut bewaffnet mit Gummikugeln auf die Straße gehen, um sich zu messen. Wie das jetzt genau geht mit den Kugeln, dem Alkohol und dem Boseln im Allgemeinen, das erklärt uns Gerold Inken. Er ist Exil-Ostfriese hier in Berlin, Direktor des OSZ für Banken und Versicherung, und er hat auch noch einen Lehrer mitgebracht vom OSZ für Banken und Versicherung, und zwar den Achim Müller. Wunderschön. Guten Tag, die Herren.
Moin, moin.
Moin, moin. Moin, moin. Herr Inken, für so Nicht-Nordlichter, wie genau geht das mit dem Boseln?
Tja, das ist so, dass man, jede Mannschaft hat eine Kugel und da geht es dann um die Weite. Es geht, ist sehr kompliziert, die Regel. Für Berliner haben wir es ein bisschen vereinfacht, so ähnlich wie beim Golfen.
Okay.
Also, wer am weitesten wirft, gewinnt.
Das klingt doch schon mal gut. Ja, wie viele Leute sind in so einer Mannschaft?
6 bis 10, je nachdem. Und dann geht es immer da, wo die Kugel liegen bleibt, dann geht es weiter.
Okay, das heißt also, das ist jetzt aber nicht Kugelstoßen, Weitwurf, sondern es gibt bestimmt auch Richtlinien, wie man die Kugel werfen darf, oder ist das völlig egal?
Richtig, das ist, man wirft nicht in die Luft, sondern man wirft auf der Straße an. Man nimmt einen Anlauf und dann wirft man unten los und dann rollt die Kugel auf der Straße lang, und da, wo sie weggeht, da geht's dann weiter.
So, ich kenne mich ein bisschen auch aus im hohen Norden, da ist es ja so, da hat man oft diese Straßen, die sind ungefähr so breit wie 1,5 Autos und gehen irgendwie so zwischen den Deichen lang, und dann sind links und rechts aber Gräben. Wie oft versenkt man denn die Kugel im Graben, wenn man so mit richtig Schmackes wirft?
Sehr oft. Also ich habe mein halbes Leben damit zugebracht, dass ich die Kugel suche. Wir haben Spezialgeräte, um die zu finden. Und ansonsten, das Suchen ist, glaube ich, die Hauptsportart.
Und wie oft kriegt man im Berliner Stadtgebiet aufs Maul, weil man irgendjemandem vom Auto, vom Motorrad oder so, oder in den Einkaufskorb reingeworfen hat?
Permanent. Ich habe, glaube ich, 2 Rentner schon versenkt, die durch Zufall aus so einer Hecke rauskamen und die nicht wussten. Und das Problematische beim Weitwerfen, wenn man mal einen weiten Wurf gemacht hat, die Berliner werfen die Kugel höflicherweise zurück, und das ist natürlich schädlich, sag ich mal so. Das ist, fanden wir nicht so gut.
Herr Inken, wieso boselt man denn heute, also jetzt, wo es dunkel und kalt wird?
Weil die Bauern da Zeit hatten und im Winter hatten die nichts zu tun, und da sind die auf die Idee gekommen, diese Wurfart für die Straßen anzuwenden. Ursprünglich kommt das ja, haben wir mal die Römer damit geschlagen mit so einer kleinen Kugel, und so hat sich dann, als die Asphaltstraßen aufkamen,
und die Römer nicht mehr da waren.
Die Römer nicht mehr da waren, haben wir gesagt, dann machen wir was anderes. Und im Winter ist halt Ruhe.
So, jetzt haben wir auch einen Berliner dabei, der angesteckt wurde. Herr Müller, jetzt, Sie müssen jetzt ganz ehrlich sein, weil wir sind ja auch Journalisten mit Presseausweis. War das eher so, dass Sie Ihrem Chef gefallen wollten? Hatten Sie Lust auf das Spiel? Oder geht's doch darum, dass dabei eben doch ordentlich viel gesoffen wird?
Also Chef war er seinerzeit noch nicht. Er kam mal als Feldjäger ursprünglich mal nach Berlin. Und hatte eine Ausbildung als Banker bei so einem friesischen Hedgefonds, glaube ich, war das.
Oh Gott,
und
die Heuschrecken aus Norddeutschland.
Kam höchstwahrscheinlich auch hier mit einem politischen Auftrag nach West-Berlin. Und wir lernten uns als Kollegen kennen. Und Schulleiter wurde er erst später, aber
trotz
höchstwahrscheinlich nee, auch wegen. Weil deshalb, was er eher so stecken lässt, ich meine, er ist ein Bosel-Biest, und das hängt mit dem Nationalcharakter der Friesen zusammen. Die denken geradeaus, die werfen geradeaus. Er sagte, er ist ja viel abgetaucht, aber ich sehe immer den Deich zuallererst. Und wir haben dann prompt, was haben wir gefunden? Die Bürgerablage, wir haben dann die Mauer. Ja. Wir sind an der Berliner Mauer entlang gebosselt. Einfach, weil dort eher weniger Radfahrer und Fußgänger unterwegs waren. Das war so ein Patrouillenweg der Alliierten seiner Zeit, ne?
Das Schöne war, dass wir da, das haben wir in Ostfriesland natürlich nicht, dass wir eine Bande hatten, ne? Und die Strecke war, Strecke war beleuchtet.
So, hey, Moment, wir sind ja auch investigativ, ne? Wir hätten zum Spiegel gehen können, wir wollten aber nicht. Herr Inken, die Frage des Alkoholismus, dieses ganze komplizierte Gedöns, das machen Sie doch nur, um zu saufen.
Wenn man ehrlich sein will, ja, aber weil man so schon. Als Lehrer darf man das ja normalerweise nicht, und da haben wir einen Vorwand, ist richtig, ja.
So, könnte ich ohne weitere Vorbildung jetzt sofort boseln? Sie haben ja schließlich Bosel-Teams an Ihrem OSZ eingeführt. Könnte ich da einfach teilnehmen? Müsste ich erstmal bei Ihnen eine Ausbildung machen oder vielleicht als Ehrenmitglied?
Abi machen vielleicht.
Ja, ach so, Abi. Ja, genau, Abi erstmal, Ausbildung beim Alkohol schon, aber beim Boseln selbst braucht man keine Ausbildung. Das wird kurz gezeigt und dann geht das los.
Okay. Wie schwer ist denn so eine Kugel? Sie haben ja eine dabei, reichen Sie die doch mal rüber.
Okay. Die große Gummikugel?
Ja.
Große Gummikugel. Ja, wir haben ja 2 verschiedene Arten von Kugeln, einmal Gummi und einmal Holz. Und die Kugel liegt da vorne in der Ecke.
Also
ja,
warte, ich hol sie dir. Nee, bleib doch dran.
Ah, jetzt. Ja, die ist so ungefähr so schwer wie eine Kegelkugel. Und das bei den Holzkugeln hat es den Vorteil, dass es richtig klackert und die Gummikugel schleicht praktisch und hüpft ein bisschen mehr. Die muss man ganz anders werfen.
Ich teste mal hier auf den Tisch. Also man hört, die ist ordentlich schwer, aber sie hüpft, das stimmt. Und von außen richtig gummiert und schon ordentlich benutzt, so wie ich das sehe.
Ja, das ist richtig, ja.
So, da sind jetzt 4 so Löcher reingepuppelt. Ist das Ihr persönliches Kennungszeichen oder ist das Gewichtsklasse 4? Nee, das ist einfach
nur von der Herstellung her.
Ach so.
Müssen die das wohl machen, dass der Stahlkern da praktisch mit Gummi ummantelt wird.
Ach, Stahlkern auch noch.
Ja.
Olympische Disziplin ist es noch nicht.
Nee, da sind wir kurz davor. Europameisterschaften haben wir schon. Mhm. Komischerweise, Italien ist auch dabei. Ich suche noch einmal den Ort in Italien, der boselt. Aber ansonsten sind natürlich alle nordeuropäischen Völker dabei.
Dann würde ich sagen, wünschen wir Ihnen viel Glück und Erfolg bei Ihrer weitergehenden Busselkarriere. Ich hoffe sehr, dass Sie irgendwann hier Chef des Olympischen Verbandes sind, der dann Busseln auch
und dass Ihre Leber so lange
zu Olympia bringt. Ja, auch das wäre gut. Herr Henken, Herr Müller, vielen Dank. Wir wollten jetzt eigentlich noch Musik von The Boss, Bruce Springsteen, spielen, aber wir haben dann doch gesagt, wir machen ein bisschen was Moderneres hier. Portugal the Man mit So American.
Vielen Dank dir, und schönen Sonntag noch.
2-1.
Viele Erfinder wichtiger Dinge sind längst in der Versenkung des Vergessens verschwunden. Den Namen einiger Tüftler kennt jedoch die ganze Welt. Charles Goodyear zum Beispiel ist einer von denen, der Erfinder des Hartgummis. Über diesen Mann, seine wegweisende Erfindung und den gleichnamigen Konzern sprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Guten Morgen, Markus.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Was war der Charles Goodyear, der Erfinder des Hartgummis, für ein Typ?
Also Goodyear war ein klassischer Tüftler im Grunde genommen, und zwar ein Tüftler, der sehr sich auf dieses Problem konzentriert hatte des Hartgummis. Also Gummi gab es schon vorher. Er hatte nur einen Nachteil: wenn es kalt wurde, wurde er brüchig, und wenn es warm wurde, dann wurde er auf einmal ganz klebrig und weich. Das heißt, alle Gummiprodukte waren nur bei mittleren Temperaturen zu benutzen. Und da wollte er hinterherkommen: wie kann ich Gummi wirklich so hart und elastisch machen, dass man damit arbeiten kann. Also Kautschuk schon ganz, ganz lange, das wurde ja mitgebracht von den Eroberungszügen, von den Indios. Da ging es wirklich darum, wie können wir das Ding jetzt so haltbar machen, dass wir es richtig benutzen können.
So, wann hat er es denn hingekriegt und was hat er damit angefangen?
Also hingekriegt hat er es sehr, sehr spät erst. Und das Schlimme an der ganzen Angelegenheit war, er hat wirklich sich so viel Geld geliehen und sich so verschuldet dabei, dass er eigentlich ständig mit von der Hand in den Mund lebte. Entstanden ist dann der Vorgang der Vulkanisierung. Er hat nämlich mit Kautschuk und mit Schwefel experimentiert. Seine Frau hat ihn verboten, weil sie sagte, verdien mal lieber Geld. Und das vor ihm in einem heißen Ofen versteckt. Und durch diese Hitze ist dieses Schwefel-Kautschuk-Gemisch ein bisschen verbrannt. Er holte es später raus und stellte fest, Moment mal, es ist elastisch. Und jetzt hält das auch richtig. Also es war eigentlich wieder Kommissar Zufall, der mitspielte. Da er aber kein Geschäftsmann war, hat Goodyear leider nicht das Patent dazu gemeldet, sondern erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt, als auch andere bereits sich gemeldet hatten und sagten, hey, das habe ich aber auch erfunden.
Trotzdem, ich meine, wir kennen doch heute alle den Goodyear-Konzern.
Also als Goodyear verstorben ist, hat er $200.000 Schulden hinterlassen. Und seine Familie hat dann später erst durch den Lizenzverkauf angefangen, ein bisschen Geld zu verdienen. Und der Goodyear-Konzern selber ist erst fast 40 Jahre nach seinem Tod gegründet worden von einem deutschen Auswanderer, Frank Seiberling. Und der hat diesen Konzern gegründet und hat ihn sozusagen damit ein Denkmal gesetzt.
Hat der Goodyear denn irgendetwas noch angefangen mit dem Material? Oder hat er wirklich das nur erfunden und nie eine Marke damit gemacht?
Also wenn er eine Marke damit gemacht hat, er hat mit seinem Schwager zusammen eine Gummischuhfabrik zum Beispiel eröffnet, hat er das Geld aber auch sofort wieder versenkt. Bei dieser Gummischuhfabrik am Anfang war es sehr schwer, die richtige Hitze zu finden. Also auch das wieder ein Zuschussgeschäft. Als er anfing mit den Lizenzen, wurde er in einen riesigen Patentstreit verwickelt. Das war damals ein sogenannter Jahrhundertprozess. Den hat er zwar gewonnen, hatte dann aber auf einmal Anwaltskosten in Höhe von $25.000 an der Backe. Immer wenn er mit solchen Geschichten ein bisschen Geld verdienen konnte, auch mit seinen Lizenzen, traf ihn der nächste Schicksalsschlag und die Knete war wieder weg.
Hat denn wenigstens die Ehe gehalten am Ende?
Die hat gehalten, und bis auf ein Kind, das leider nicht überlebt hat, hat der Rest überlebt. Und die haben dann, wie gesagt, später mit den Lizenzen ein bisschen Geld machen können. Aber alles, was produziert wurde, ob es die Zelte für die Goldgräber waren oder, ging zwar von ihm aus, aber das Geschäft haben die anderen eigentlich gemacht.
Dann möchte man lieber vielleicht doch nicht unsterblich sein, sondern wenigstens reich. Ganz anders war es bei Goodyear. Über den sprachen wir mit Markus Bartelt, unserem Marketing-Experten. Charles Goodyear, der Erfinder, dessen Namen jeder kennt, was ihm aber nicht so viel genützt hat. Dankeschön, Markus.
Schönen Tag noch.
2-1.
Nina Simone, My Baby Just Cares For Me and Gives Me A Lot Of Kaugummi. So.
Sex, okay. Drogen, warum nicht? Champagner, von mir aus Aber was ist genussvoller, als sich ein Kaugummi reinzuziehen? Erst nestelt man so ein bisschen schüchtern noch an der kleinen Packung rum. Da riecht's dann schon intensiv nach diesem leckeren künstlichen Turbo-Aroma. Und wenn dann der Gummistreifen im Mund so langsam weich wird und sich der Geschmack ausbreitet, herrlich. Vielleicht geht's Thomas Martins ja genauso wie mir. Mit seinem Bruder steht er als Chaos-Theater Oropax auf der Showbühne. Privat haben die beiden aber die größte Kaugummisammlung der Welt, um die ich sie doch beneide. Guten Tag, guten Morgen.
Hallo. Hi, Thomas. Ich würde gerne mit Dani reden.
Ja, warum? Warum nur mit einem? Ich finde, der Sven soll auch mitmachen. Nur okay, weil es so schön anmoderiert war, das haben wir ja zusammengeschrieben mit 8 Autoren zusammen.
Das ist sehr schön. Also, my baby cares for me, also meine Frau saugt für mich. Also, mit Kehren ist bei uns nichts.
So, jetzt wollen wir aber, Sachen in Medias Kaugummi gehen. Wann hast du deinen ersten Kaugummi gekaut? Kannst du dich daran noch erinnern?
Oh, ich glaube, kurz nach der Mondlandung, ich war so nervös. Das war wohl 1969, damals war ich im zarten Alter von 7 Jahren. Mhm. Das war ein Wrigley's Peppermint. Damals war Deutschland noch monopolistisch.
Ja, da hatten die Leute in der Fernsehwerbung diese gigantischen, riesigen Päckchen unterm Arm, oder?
Ja, und die sind dann immer so herrlich gesprungen und haben sich nie den Kopf angestoßen.
Wie lange gibt es denn Kaugummi überhaupt schon? Schon deutlich vor der Mondlandung, oder?
Ja, also es gibt ja verschiedene Varianten. Zum Beispiel haben in Südamerika gab es ja den Gummibaum, diesen Kautschuk. Mhm. Und dann gab es auf einer griechischen Insel, die heißt Chios, da gab es Matrix, heißt diese Masse. Und das galt auch als aphrodisierend und wurde in den arabischen Raum praktisch exportiert. Das gibt es auch heute noch, schmeckt ziemlich harzig, dieser Kaugummi, aber auch eine äußerst interessante Variante.
Aber damit kann man dann keine Blasen machen oder so?
Nee, das kann man nicht dafür. Aber um gleich mal eins klarzustellen, wir sammeln natürlich nicht diese Bazooka-Joe, diese schäbigen Kaugummis, wir sammeln nur die edlen Streifen-Kaugummis. Wir mussten uns auf irgendwas beschränken, sonst hätten wir uns ein Lager kaufen müssen.
Okay, das heißt, Streifen-Kaugummis sind wirklich so wie diese Wrigleys oder die Orbits oder was es da sonst noch alles gibt, die in Gelb, in Grün, in Weiß. Und wie viele Tausend habt ihr jetzt davon?
Wie viel wir haben?
Wie viele Tausend?
3176 verschiedene Packungen.
Also Packungen heißt auch verschiedene Sorten, pro Sorte eine Packung.
Ja, also das sind im Durchschnitt hat die Kaugummipackung 6,1 Streifen. Und in letzter Zeit sind die ein bisschen aufgerüstet worden. Die meisten Kaugummis haben 7 oder gar 11 Streifen pro Packung. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Sorten, wobei wir kein Freund von Wrigley sind, weil Wrigley ist eigentlich der natürliche Feind der Kaugummisammlung, weil die viele Firmen aufkaufen und praktisch auch die Vielfalt vom Markt gefährden. Mhm. In Deutschland gibt es fast schon nur Wrigley's Kaugummis. Früher war das ganz anders. Da gab es ganz viele. Da gab es Maple Leaf, da gibt es Amerikaner. Wenn man in Ausland geht, zum Beispiel nach Italien oder Spanien, da wimmelt es von verschiedenen. Ist eine Oase für Kaugummisammler.
Thomas, habt ihr denn auch alle dieser, über 3000 Sorten selbst probiert oder einfach nur gekauft?
Ja, also die erste Zeit 1976 haben wir angefangen, am 12. Januar 1976. Dann hatten wir 20 Kaugummis gekauft und wie es war, eine Jugendsünde und die sahen so leck aus. Da haben wir bis auf 2 Kaugummis alle aufgefressen als Kinder. Und dann haben wir aber praktisch, hat die Kaugummisammlung eine zweite Luft gekriegt. Seitdem probieren wir nur Kaugummis, die wir doppelt haben.
Wir sind ja keine Damen, wir dürfen über Alter sprechen. Wie alt warst du 1976 im Dezember?
Damals war ich 14 Jahre, frisch 14 Jahre geworden.
14 Jahre. Und die übrig gebliebenen 2 Streifen, hängen die heute in irgendeiner Vitrine? So wie Dagobert als erster Taler?
Ja, die sind gläsern, eigentlich sind die Gründer-Kaugummis. Und zwar mein Vater war bei der Bundeswehr, der war auf einem amerikanischen Manöver und hat 3 Wrigley's-Kaugummis mitgebracht und die haben sich komplett von den deutschen Wrigley's-Kaugummis unterschieden. Und da ist uns aufgefallen, hoppla, es gibt ja komplett verschiedene, die hatten nur 5 Sticks, die waren made in Chicago, die deutschen Kaugummis werden in Breisach, Frankreich hergestellt, im Elsass. Und dann ist uns aufgefallen, dass es dermaßen viele Variationen von ein und demselben Kaugummi gibt. Irgendwann ist unverbindliche Preisempfehlung draufgedruckt worden, dann kam der Lasercode auf die Packung und so kommt es, dass unsere Sammlung eigentlich zu 75% aus Kaugummis besteht mittlerweile, die es gar nicht mehr gibt auf der Welt.
Thomas, wenn man jetzt so ein Kaugummi aus den frühen 70er Jahren kauen würde, ginge das noch oder würde es einfach knack machen und der würde zerbröseln?
Das ist eine traurige Antwort, du hast sie leider vorweggenommen.
Ah, aber geht noch, ja.
Ja, dann wollen wir doch jetzt auf etwas ungleich weniger Trauriges hinweisen, nämlich dich und deinen Bruder kann man in Berlin und Brandenburg, glaube ich, demnächst auch mal hier sehen, oder?
Ja, wir sind als Chaos-Theater unterwegs, aber das Chaos-Theater ist nur ein schäbiger Abklatsch dieser sagenhaft bunten Kaugummisammlung.
Gut. Gut, ich möchte trotzdem nochmal sagen, am 5. und 6. Dezember kann man sich die schlappe Veranstaltung im Quatsch Comedy Club ansehen und wenn man das dann überstanden hat, dann kann man möglicherweise mit Thomas oder seinem Bruder nochmal über die richtigen Dinge des Lebens sprechen, die wichtigen Dinge, meine ich, nämlich die weltgrößte Kaugummi-Streifensammlung. Dankeschön, Thomas Martins.
Vielen Dank, mach's gut, tschüss.
Dankeschön.
Trotzdem viel Erfolg am 5. und 6. Dezember, ne?
Ja, wir werden kleben bleiben.
Okay. Und wenn Sie, liebe Hörer und Hörer, vorhaben, dorthin zu gehen und noch irgendwelche abgefahrenen, seltenen Kaugummis zu Hause haben, bringen Sie die ruhig mit und gliedern Sie die ein in die weltgrößte Kaugummisammlung.
2-1. Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2-1.
Und das Werk in dieser Woche heißt So ein Gummi.
Ja, ein Gummi, das ist wichtig. Gegen AIDS und so. Wenn du erstmal AIDS hast, Junge, wirst du nicht mehr froh. Oder Syphilis, ein Tripper oder Gonorrhoe. Vielleicht war das auch dasselbe. Alles klar? Wie nö. Also, so ein Gummi brauchst du immer gleich zur Hand. Aber was ich sagen wollte, nicht an der Pinnwand.
Dieses und viele weitere Werke aus den vergangenen Wochen können Sie gerne nachlesen unter devantier.blogspot.com.
Radio 1. 2-1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.